Auch, also bevor wir zusammengezogen sind, sind wir uns im Schlafanzug vorher auch noch nicht begegnet, erkenne. Wichtig war für mich, auf jeden Fall zusammenzuziehen mit Menschen, die auch Humor haben.
Sodass das jetzt nicht einfach aus finanziellen Gründen ziehen wir in die Pampa, ja, die schönste Sackgasse des Markgräfler Landes, sondern wir sind an einem wirklich schönen Ort, aber wir waren auch gleich irgendwo geistlich in ein gewisses Netz eingebunden.
Plötzlich ertappe ich mich dabei, denke, meins finde ich doch ein bisschen besser. Und das darf nicht sein, da habe ich sofort gemerkt, da ist dann der Tod im Topf.
Inzwischen habe ich für mich das Wort Ergänzungsfreude entdeckt.
Das klingt gut. Ich glaube, wir haben generell wenig Vorgaben und Konzepte haben wir schon mal gar keine.
Vorwärtsleben, der Podcast für Babyboomer. Inspirierende Gäste erzählen aus ihrem Leben. Vorwärtsleben mit Christiane Rösel und René Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Vorwärtsleben, der Podcast für Babyboomer. Wir sind heute wieder zu Gast auf St. Krischona, dem heiligen Berg oberhalb von Basel. Und zu Gast sind heute Irmgard Schaffenberger und Dr. Eckart Hagedorn. Herzlich willkommen.
Danke.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Auch René, wir machen das ja wie immer zusammen und freuen uns sehr auf unser Gespräch heute. Und unser Thema heißt Alters-WG oder waren wir wahnsinnig, so etwas zu wagen? Irmgard, erzähl uns mal kurz, wer bist du, wer gehört noch zu dir und schon mal so kurz anteasern, Alters-WG, wer hat denn da mit wem eine WG?
Also drei Fragen auf einmal, Christiane.
Genau.
Okay, darf ich aussuchen. Also wer zu mir gehört, das kann ich am schnellsten beantworten. Das ist mein Mann Horst und unsere beiden erwachsenen Kinder und Schwiegerkinder und vier Enkel. Viereinhalb mittlerweile, ja.
Oh,
viereinhalb,
schön.
Ja.
Schön.
Genau. Die gehören so zu mir zum engeren Kreis. Die WG würde ich mit einschließen, die gehört seit 5 Jahren mit zum erweiterten Kreis. Genau, man kann so, wir haben so konzentrische Kreise, verschiedene. Die andere Frage war, wie ich ins Drittel gestartet bin.
Nö, das kommt gleich, aber
okay.
Wir wollen gerne wissen, wer gehört denn so zu dieser WG? Eckart, du bist mit deiner Frau der andere Teil der WG. Du und Gerlinde, erzähl mal.
Ja, wir repräsentieren das Alter in der Alters-WG, weil wir ein bisschen älter sind, Jahrgang 54 beide. Ansonsten, die Kinder wohnen zum Teil in erreichbarer Nähe, die Enkel, die Kinder damit auch, das heißt, es ist viel los. Aber normalerweise haben wir eine Besetzung von 4 Leuten. Früher war meine Schwiegermutter noch da, die war Mitte 90, die ist aber letztes Jahr gestorben.
Ja. Bevor wir uns gleich so richtig auf eure WG fokussieren, möchten wir aber auch gerne darüber sprechen, wie seid ihr denn, du und dein Mann Irmgard, ihr seid noch relativ frisch pensioniert, wie seid ihr denn in das dritte Drittel des Lebens gestartet?
Ja, jeder von uns natürlich anders, weil wir ganz unterschiedliche Typen sind. Ich hatte gerade noch mal nachgeguckt, als ich 50 wurde, das war vor 15 Jahren, da habe ich angefangen, mich mit dem dritten Drittel zu beschäftigen, weil ich fand die Idee, 50 zu werden, sowas von fürchterlich. 40 konnte man so als kleine Hürde nehmen, ne? War überhaupt kein Thema. Und 50, zu meinem 50. Geburtstag habe ich 10 Frauen zum Frühstück eingeladen und habe gesagt, ich wünsche mir als Geschenk, dass ihr mir bitte sagt, was mich reizen soll im nächsten Jahrzehnt.
Okay.
Und das war ein richtig toller Vormittag, weil ich dachte, ich will da überhaupt nicht rein. Ich fand das nur fürchterlich. So fing das an. Und dann habe ich mir im Sommer drauf ein Buch gekauft, das erste Mal, vom Henning Scherf. Grau ist bunt.
Mit 50?
Mit 50.
Du
ich habe heute Nacht nochmal nachgeguckt. 2007 in Heidelberg habe ich das Buch gekauft und dachte, jawohl, okay. Jemand, der sich da auch Gedanken gemacht hat. Und dann hat mich natürlich der Gedanke, was er beschreibt, die haben eine WG angefangen. Er war ja Bürgermeister in Bremen, hat mich sofort fasziniert, weil ich damals in Krischona hier auch mit 60 Frauen im Haus zusammen gewohnt habe. Und eigentlich, dann habe ich so zurückgedacht, immer in meinem Leben, Elternhaus, sehr offenes Haus, immer fast in WG-Zuständen gelebt habe, sag ich mal.
Spannend. Ich würde aber gern noch, du sagst, du hast dir gewünscht, sie sollten dir sagen, was ist schön an dem Älterwerden. Erinnerst du dich da noch so an ein, zwei Sachen, die dich dann auch gelockt haben?
Ja.
Erzähl mal.
Kommt mir sofort in den Sinn. Ich bin ja ein absolut freiheitsliebender Typ.
Ach was.
Und es kam mindestens von der Hälfte der Frauen, dass sie gesagt haben, du hast viel mehr Freiheit in den Jahren. Du musst nicht mehr überlegen, komme ich gut an, sondern kannst viel freier von der Leber weg auch mal in Fettnäpfchen treten und frei deine Meinung äußern. Dann dachte ich, ja. Das reizt mich jetzt.
Ja, großartig. Eckart, wie ist das für dich und für deine Frau? Wie seid ihr in das dritte Drittel des Lebens gestartet?
Als wir vor 9 Jahren 60 wurden, haben wir Freunde eingeladen. Wir waren 4 oder 95 Leute, haben ein großes Fest gemacht. Mhm. Und haben, das war so ein markanter Punkt, haben gedacht, jetzt müssen wir uns ein Treppchen bauen, auf dem wir dann langsam Richtung Alter gehen können, dass wir nicht mit 65 freier Fall und harter Aufschlag. Dann haben wir überlegt, was sind die Freundschaften, die sich durchgehalten haben. Das waren 5 oder 6 Ehepaare. Und dann haben wir gesagt, also da lassen wir nicht locker. Das bewährt sich jetzt sehr. Wir haben generell gesagt, überhaupt, was hat sich bisher bewährt? Und wenn wir die Sachen irgendwo fest haben, dann haben wir auch Flexibilität für Neues. Und wir haben gedacht, wir müssen reduzieren, also bei mir die Bücher, also etwa so 2000 Bücher zum Recyclinghof. Anders ging es nicht, aber das war auch eine Erleichterung.
Wirklich? War das nicht nur Sterben?
Es hat viel weniger wehgetan, als ich erwartet hatte. Es ging ja auch nicht alles auf einmal. Ich habe versucht zu verschenken, aber die Welt ist so digital unterwegs, dass ich meine Bücher nicht mehr brauche. Und das hat das Gefühl der Erleichterung. Und gewisse Dinge muss ich jetzt ja auch nicht mehr verfolgen. Und da habe ich Platz für anderes. Also da, also bedauern musst du mich nicht.
Für neue Bücher.
Ich wollte gerade sagen,
ein paar auch, aber auch ganz andere.
Okay. Ja. Und es gibt ja auch noch die Bibliothek jetzt über deinem Büro, weil Horst hat ja auch noch seine Bibliothek. Und da kann man notfalls dann noch ausleihen und
so. Ja, und Doppelexemplare, da haben wir einiges gegenseitig auch abgebaut. Ja, genau. Also wir nähern uns menschlichen Maßstäben.
Das, gut. Ja. Großartig. Auf dem Weg hierher nach Krishuna habe ich mir am Sonntag euer Haus angeguckt. Und es geisterten schon so ein paar Geschichten durch die Gegend, sodass ich jetzt mal richtig gespannt war, wo lande ich denn da? Aber bevor ihr euer Haus beschreibt, erzählt doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch zusammengetan habt? Eckart, erzähl mal.
Wir hatten einen kleinen Dozentenhausgast früher, weil die Studenten wechselten dauernd und wir waren ja irgendwo die Konstanten und wir brauchten für uns auch was. Und da ist irgendwann mal der Gedanke gekommen, man könnte doch. Und dann haben wir überlegt und geguckt und haben gemerkt, die Gegend hier ist uns zu teuer. Und nach 6 Jahren, kurz bevor wir aufgeben wollten, hat der Horst dann im Internet was gefunden, was uns dann überrascht hat.
Ja, ich sag mal, das ist ja so die Frage des Hauses. Aber ich stelle mir so vor, ich bin ja auch mit Leuten im Hauskreis. Sie wüsste jetzt nicht, mit wem ich jetzt so tagtäglich da irgendwie das Leben verbringen wollte. Wie ist das gekommen, dass ihr, also ich sag mal, den Ehepartner hat man jetzt ja an der Backe, aber wie ist das jetzt einander dann so zu wählen? Irmgard, erzähl mal.
Ja, ich dachte damals auch, also bevor wir zusammengezogen sind, sind wir uns im Schlafanzug vorher auch noch nicht begegnet, Erkene. Wir kannten uns als Kollegen und haben uns geschätzt. Und wichtig war für mich, auf jeden Fall zusammenzuziehen mit Menschen, die auch Humor haben. Weil ich finde, das braucht man unbedingt, sowohl im Alter als auch sonst erleichtert das Leben. Ich habe eine große Überzeugung generell für eine WG halt, weil ich denke, es gab mal ein Buch, das Leben beginnt zu zweit, die Wahrheit beginnt zu zweit, ein Eheschmöker vor vielen Jahren. Und ich würde heute, wenn ich ein Buch schreiben könnte und würde und wollte, würde ich sagen, die Wahrheit beginnt zu viert. weil man begegnet sich anders und wird anders herausgefordert und man lernt anders über den Tellerrand gucken. Und ich finde vom Alter her, das Alter bringt ja so eine Sehnsucht nach mehr Sicherheit und Stabilität mit sich. Mhm. Und da muss man entgegenwirken, finde ich, dem inneren Menschen mehr Raum geben und sagen, der Körper baut ab, es kommt vielleicht ein Umzug auf dich zu, die Kinder werden, muss man loslassen und, und. Also muss ich irgendwie eine Form wählen, die dafür sorgt, dass ich geistig, innerlich fit bleib, beweglich bleib. Mhm. Und da ist nichts Besseres, als sich herausfordern zu lassen, finde ich, von guten Freunden und Mitbewohnern.
Und wie habt ihr jetzt gesucht? Hat jeder gesucht? Hat einer gesucht? Wie habt ihr das gemacht, Eckart?
Nö, so viel wie halt in ein Auto reingehen, ne? Und das waren wir vier. Und dann sind wir, und dann haben wir uns hinterher unterhalten, warum es diesmal wieder nicht geklappt hat. Und das war dann ein relativ simpler Prozess, der halt ein bisschen gedauert hat.
Wie viele Fehlversuche hattet ihr, bis ihr bei dem Haus gelandet seid, was ihr jetzt habt, so Pi mal Handgelenk?
Häuser angeguckt, sicher, das waren fünf, sechs vielleicht.
Ja. Aber ja, schon 4 Jahre gesucht,
ja,
gebetet und gesucht. Und ich dachte immer, okay, vielleicht muss ich meinen Traum auch beerdigen.
Ja.
Kann ja auch sein. Aber im letzten Moment kam es noch.
Aber wenn man sich euer Schätzchen da jetzt so anguckt, was ihr habt, wieso ist es dieses geworden? Was war so, wie kam final so diese Entscheidung, dieses jetzt zu nehmen?
Zunächst mal ganz simpel, dass jemand im Internet ein Haus inseriert hat und der Horst das gemerkt hat. Und dann haben wir es uns angeguckt und dann haben wir gesehen, das ist absolut nicht altersgerecht, aber sowas von romantisch. Und dann haben wir überlegt, ob man das auch mit vernünftigen Maßstäben bewältigen kann. Und dann irgendwann so der Gedanke, wir probieren es, auch wenn wir jetzt nicht alle Probleme im Vorhinein lösen können. Und ich meine, der Horst hätte gesagt, und wenn es nur für 10 Jahre ist. Und jetzt haben wir schon 5. Also es war jetzt nicht einfach ein Ausleseprozess, wo viele Häuser sich bei uns beworben hätten. Es war mehr so, ja, die nicht ganz die Stecknadel im Heuhaufen, also so dazwischen.
Ja. Als eure Kinder dieses Projekt im Rohzustand gesehen haben, was haben die denn gesagt?
Ihr seid des Wahnsinns.
Haben sie gesagt, wirklich.
Ihr seid des Wahnsinns, ja. Also, Eva meinte noch, also Mutti, altersfreundlich ist das auf keinen Fall. Aber WG konnten sich unsere Kinder beide vorstellen.
Ja, das schon, aber das Haus, ist das so schrecklich gebaut oder wie?
Eben nicht altersfreundlich. Und im Rohzustand unten, es war ja ein Restaurant, eine Kneipe, könnte man auch sagen, unten drin, war sehr verraucht, so postgelb gestrichen, alte Möbel unten drin. Also ich finde, es hat nicht viel Charme gehabt. Aber Horst hat gesagt, das ist das Letzte. Ich kann mir vorstellen, dass das was wird. Entweder das oder wir lassen's.
Das fand ich spannend. Als ich am Sonntag so bei euch war, habt ihr gesagt, dein Mann Horst war eigentlich so der Einzige von euch Vieren, der sich die Bude angeguckt hat und das Potenzial gesehen hat hinter all dem, was so augenscheinlich einen da irgendwie so anschaut.
Genau.
Eckart, beschreib doch mal euer Haus mit Charme.
Das Haus ist eingeklemmt zwischen eine asphaltierte Gasse und einen kleinen Bach. Eine Brücke geht zu einer alten Kirche und unter uns wohnt jemand, der schafft bei der Berufsfeuerwehr. Das Haus selber ist schwer zu beschreiben. wenn man reingeht, es war am Anfang dunkel. Meine damals 93-jährige Schwiegermutter sagt, das ist ja fürchterlich. Die Fenster gehen nach Norden, also nur Mitternachtssonne. Es war nicht so schön. Aber der Horst hat gesehen, dass das hat Potenzial.
Yeah.
Und dann haben wir halt versucht, aus dem Orange oder Postgelb ein Weiß zu machen. Das ging nicht. Jetzt ist es so teegrün oder so. Das ist ganz gut. Aber das Romantische im Wohnzimmer ist die alte Stadtmauer, die ist zwischen 1280 und 1308 entstanden. Das hat auch nicht jeder.
Ja, das,
Im Wohnzimmer.
Durch das Wohnzimmer, die Seitenwand zum Schlafzimmer hin.
Wahnsinn. Und ich kann mich nicht erinnern, mal über so viele halbe und ganze Stufen gelaufen zu sein. Aber wenn man bei euch reinkommt, kommt man in eine große Wohnküche. Ja. Und das ist ja auch das Besondere dieses Hauses und eurer WG. Also ich glaube jetzt, viele Menschen könnten sich das ja vielleicht vorstellen, dass man sagt, also man hat so zwei Alters-WGs und jeder hat so seinen abgeteilten Raum. Ihr teilt die Küche miteinander. Also ich sehe schon die Frauen am Ende irgendwie, also überwiegend vermutlich die Frauen irgendwie mehr oder weniger zusammenzubrechen und zu sagen, geht ja alles, aber gemeinsame Küche, Irmgard, gemeinsame Küche, wieso geht das?
Ich sag dir, die Reaktion von Frauen die letzten 5 Jahre ist wirklich fast durchgehend bei allen, dass sie sagen, da wird's bei mir aufhören. Gemeinsame Küche geht gar nicht. Gemeinsame Küche geht bei uns gut. Horst kocht gerne, Gerlinde kochen gerne und Ecke und ich, wir essen gerne. Wir ergänzen uns also sehr
gut. Wir sind die Jury.
Ja, genau. Wir haben 2 Kochherde, können parallel miteinander kochen, was wir aber selten machen. Entweder kochen wir füreinander oder wir haben unterschiedliche Essenszeiten auch. Ja. Aber die Küche ist viel mehr als nur Kochstelle oder Kochort. Die ist wirklich Begegnungsort.
Das ist der zentrale Raum.
Das ist der zentrale Raum. Also ich höre oben im Schlafzimmer, wenn Ecki unten morgens früh morgens aufsteht und die Kaffeemaschine anstellt. Und das ist irgendwie für mich schon was Schönes. Denke ich, ach, einer ist schon mal auf. Das ist ganz nett. Und wenn ich Lust habe, geselle ich mich unten mit dazu. Da wird Leben geteilt.
Ja.
Da besprechen wir auch, was läuft heute, gibt es Besonderheiten, soll ich an irgendwas denken bei dir und so weiter.
Ja.
Welcher Arztbesuch steht an und so. Eben, da wird's Leben geteilt.
Und jetzt beschreib doch mal, ich sag mal, in Sulzburg kannte von euch vorher niemanden. Wie ist das dann gemeinsam nochmal mit Anfang, Mitte 60 an einem neuen Ort zu starten? Gab es da für euch bestimmte Vorgaben, wo ihr gedacht habt, das braucht's, damit es funktioniert?
Ich glaube, wir haben generell wenig Vorgaben und Konzepte haben wir schon mal gar keine. Visionen hatten wir früher, mit denen sind wir zum Arzt gegangen. Irgendwie ist man ja auch ein bisschen reifer geworden. Ne? Das heißt, wir haben eine Überzeugung für die Form. Wir beten darum, dass wir die Menschen lieb haben, wo wir hinkommen. Und dann gucken wir mal, was sich entwickelt und wird. Und es hat sich sehr schön entwickelt, indem Ecki ein zentrales Büro unten hat mit offener Tür zur Brücke hin. Und wer da drüber gelaufen ist im ersten Jahr, der wurde begrüßt von Ecki. Hallo, wir sind die Neuen. Also ich dachte immer, es fehlt jetzt gerade noch, dass er sagt, wir sind die WG hier, gemeinsame Küche, aber getrennte Schlafzimmer. Weißt du, bei Ecki weiß ja nie, was rauskommt. Ne? Aber er hat die Leute begrüßt und hat erstmal die Namen der Hunde gelernt, die da täglich rübergingen. Nach 4 Wochen wusste er auch die Namen der Frauen, die zu den Hunden gehörten. Und so wurden wir bekannt auch im Ort. Und das hat sich entwickelt und darf sich entwickeln.
Du bist also der Brückenbauer.
Ja, genau.
Für den Menschen.
Nee, das sind wir alle 4. Und jeder hat auch so seine eigene Art, Leute anzusprechen. Mhm. Und natürlich fällt es auf, dass 2 Ehepaare sich so ein Haus teilen. Was man allerdings sagen, also mit 2 Ausrufezeichen, die Nachbarn haben uns sehr leicht gemacht. Die haben uns so gut da integriert. Ja. Und so.
Sind die in eurem Alter? Oder?
Sehr unterschiedlichen Alters, von knapp über 20 bis, ja gut, wir sind inzwischen fast die Ältesten, aber dann kommen doch gleich.
Und sind das einheimische Leute, die schon ewig da wohnen?
Gemischt.
Auch gemischt.
In den 80er Jahren sind einige Häuser verkauft worden und von jungen Familien erworben. Und diese sind jetzt die Kinder aus dem Haus. Aber gegenüber im ehemaligen jüdischen Gemeindehaus leben Leute sehr verschiedenen Alters. Auf der anderen Seite 2 Familien, die aber auch miteinander verwandt sind. Also das ist ein sehr gutes Gemisch über die Brücke rüber. ein ehemaliger Forstwirt, der alles, was vierbeinig außer Hunden in Sulzburg rumläuft, dafür ist der zuständig. Das ist irgendwie klasse. Ja, die sind auf uns zugekommen.
Und lass mich mal nachfragen, Eckart, was würdest du denn sagen, was muss man denn mitbringen, ich sag mal so, an innerer Haltung? Also ich stelle mir jetzt so Leute vor, ich bin immer mal wieder mit Leuten im Gespräch, die sagen, wie machen wir das denn? Wie wollen wir denn mal wohnen? Was wird denn? Die Kinder sind irgendwie woanders. Was muss man mitbringen an innerer Haltung, damit es funktioniert und man A, an einem neuen Ort starten kann und B, dass im Miteinander auch irgendwie man, ne, Irmgard hat es vorhin gesagt, wir haben uns noch nie im Schlafanzug gesehen, also was gibt es so, gibt es da etwas? Was würdest du sagen, wenn dich da jemand fragt?
Ja, eine Frage, die uns aber vorher schon beschäftigt hat. Wie lerne ich eigentlich Menschen wahrnehmen? Mhm. Oder wie gehe ich so durch einen Ort, dass ich auch was sehe? Mhm. Und wenn ich nach 3 Monaten immer nur das Gleiche sehe wie vor 12 Wochen, dann habe ich nicht gut gesehen. Mhm. Und wie kann das lebendig sein? Das ist sicher die eine Sache. Zum anderen muss man wirklich sehen, es ging ja nicht nur darum, 2 Ehepaare und ein Haus und das ist jetzt ein Globus für sich. Mhm. Ja, es gibt da einen Ort und es gibt eben die Kirchengemeinde Bethberg-Seefelden, mit der wir schon ganz lange verbunden sind, mit dem Haus der Begegnung. Und sodass das jetzt nicht einfach aus finanziellen Gründen ziehen wir in die Pampa, ja, die schönste Sackgasse des Markgräfler Landes, sondern wir sind an einem wirklich schönen Ort, aber wir waren auch gleich irgendwo geistlich in ein gewisses Netz eingebunden und hatten auch da unsere Sache zu tun und waren dann sehr, sehr schnell drin. Mhm. Mhm. Also wenn uns Leute nach einem Vierteljahr gefragt haben, ob wir uns schon eingelebt haben, also das war da schon 2 Monate vorbei.
Aber das ist ja so die Haltung oder gegen außen, aber gegen innen? Reicht es da eigentlich mit Haltung zu beginnen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee, ich finde auch, Haltung greift da zu wenig. Ich glaube, es ist zum einen sicher die Neugierde und Freude auch am anderen, am Fremden. Und dann kommt dazu, also bei mir jedenfalls, so ein Prozess unterschiedlich stark, dass ich die Andersartigkeit nicht nur wahrnehme, Das geht ja noch, sag ich mal. Aber dass ich sie auch schätzen lerne und stehen lassen kann. Und die darf wahr sein, die Andersartigkeit. Und ich muss sie nicht bewerten. Und das ist für mich zu gewissen Zeiten immer mal wieder eine Herausforderung. Weil ich doch merke, also wenn du so eng zusammenlebst, also wir kennen uns durch und durch jetzt. Und manche Sachen schätzt man total und genießt natürlich. Die ersten 2 Jahre war für mich fast nur Genuss. Und dann kommen aber auch Herausforderungen, wo du denkst, nicht nur denkst, okay, das mache ich anders, sondern wo ich dann merke, dann passiert innerlich so eine Falle, dass ich denke, plötzlich ertappe ich mich dabei, denke, meins finde ich doch ein bisschen besser. Und das darf nicht sein. Da habe ich sofort gemerkt, da ist dann der Tod im Topf. Mhm. Wenn so ein Gefälle reinkommt in so ein enges Miteinanderleben. Ich meine, wer verheiratet ist, kennt das ja auch in der Ehe. Ja. Und das macht schwierig. Und das finde ich aber mittlerweile immer wieder eine gesunde Herausforderung, da wach zu bleiben und sagen, ja, wahr sein lassen, schätzen lernen. Nicht nur tolerieren, ertragen, sondern sagen, was kann ich davon lernen?
Mhm. Ist das bei dir auch so, Ecki?
Ich habe ein neues Wort in meinem Wortschatz. Ich habe früher ab und zu von Ergänzungsbereitschaft gesprochen. Mhm. Und inzwischen habe ich für mich das Wort Ergänzungsfreude entdeckt.
Ha, das klingt gut.
Vielleicht hängt das auch irgendwie damit zusammen. Aber dann sind Schaffis schuld, du meine Frau.
Wahnsinn. Jetzt haben wir so innere Prozesse mal angeschaut, aber wenn man so ein Projekt angeht, gilt es ja auch, ganz praktische Fragen zu klären. Also wie regelt man das finanziell? Mögt ihr dazu was sagen, Eckart? Wie habt ihr das geregelt? Wie habt ihr euch geeinigt? Weil ich glaube tatsächlich, das ist auch für manche, ist es wirklich auch eine Frage, die an der Stelle auch ja gut und transparent geklärt sein muss.
Also als die Vorüberlegung dann in die heiße Phase kam, war eine Grundentscheidung eine, die sich bewährt hat. Die Schaffenbergers kaufen das Haus und wir werden Mieter. Mhm. Das ist eine rechtlich finanziell einfache Konstruktion, besonders für uns Mieter. Aber Schaffenbergers haben sich darauf eingelassen und das erleichtert, glaube ich, manches.
Das nicht immer so die ganze...
Wir müssen nicht alles diskutieren.
Dran ja. Hängt und
ja. Ob die Haustür gelb oder lila wird, entscheidet der Vermieter. Und der Mieter hat einen Schlüssel. Ne?
Aber ihr habt auch, so habe ich das gesehen, auch eine sehr flexible Lösung, wenn ihr Besuch habt. Also es ist nicht so, man muss sich euer Haus nicht so vorstellen, es sind ja nicht zwei abgetrennte Wohnungen, sondern da gehen die Dinge so ineinander.
Ja.
Ist so?
Ja, ist so. Genau. Auch mit unserem Gästezimmer oben. Also wir können gut 10 Leute zum Übernachten bei uns haben. Und dann fragen wir, wer hat denn gerade Betten frei? Wo ist was? Also wir sind da sehr offen und sehr flexibel miteinander und helfen uns auch. Weil ich finde, Eckis Freunde werden irgendwie auch ein bisschen unsere Freunde nach und nach und natürlich nicht so intensiv. Aber ja, das regeln wir so.
Und ich finde tatsächlich dieses Haus, wenn man da so reinkommt, das ist nicht nur ein Haus, das hat richtig Charakter.
Danke.
Und was ich so spannend finde, sind auch eure verschiedenen Arbeitszimmer. Also da hat man auch den Eindruck, jedes Arbeitszimmer atmet noch mal etwas ganz Persönliches, auch das Nähatelier deiner Frau so unterm Dach, wo man merkt, jedes dieser Räume, wo ihr euch auch zurückziehen könnt, spiegelt einfach auch so etwas wider von der Person, die dort eben ist. Also von daher, es ist tatsächlich deutlich mehr als ein Haus.
Wie viele Räume habt ihr denn? Also ganz
10.
10.
So ungefähr, ja.
Das endet von Woche zu Woche wahrscheinlich.
Ganz so flexibel sind wir nicht.
Genau.
Ja, schon.
Und dann würde ich gerne, ihr habt das so angedeutet, ihr seid ja nicht nur dort in der, wie hast du gesagt, Eckart, in der schönsten Sackgasse des Markgräfler Landes. Also vielleicht ganz kurz noch so zu dieser Straße. In eurer Straße steht eine Synagoge. Und diese Straße atmet auch etwas wieder. Erzählst du dazu noch einmal kurz etwas?
Jetzt kommt drauf an, in welchem Jahrzehnt wir wären. Nicht, dass die Synagoge da ist, in den 80er Jahren renoviert worden ist, da findet aber kein Gottesdienst mehr statt. Mhm. Da gibt es ab und zu mal eine Lesung von irgendjemand oder auch mal was Musikalisches. Man merkt, da fehlt was. Mhm. Ja. Man kann Führungen durch das jüdische Sulzburg haben und im Laufe der Zeit weiß man, wer hat da in welchem Haus gewohnt, welches Schicksal ist da. Mhm. Ein Haus in der Nachbarstraße ist über das Haus und seine Bewohner ein dickes Buch erschienen mit vielen Bildern. Das beelendet einen natürlich. Mhm. Ja. Und wir sind die eigentlich, ich soll mal sagen, wir können vom Alten Testament her, haben wir ja eine als Christen eine sehr enge Verbindung zum Judentum eigentlich. Mhm. Aber wir können sie gar nicht konkret leben, jedenfalls nicht in unserer Gasse, da wohnen keine Juden. Mhm. Ja, die letzten Juden sind 1940 weg, nach Gürs ins Lager. Mhm. Ja.
Aber, und jetzt nehme ich noch mal eine ganz scharfe Kurve. Ihr habt gesagt, als ihr dorthin gezogen seid, es gab schon Verbindungen zum Betberg, zur Gemeinde dort. Ihr seid auch relativ schnell angedockt. Und als ich euch so besucht habe am Sonntag, hatte ich den Eindruck, nicht nur in der Gemeinde, auch in der Nachbarschaft. Und wie ist da eure Rolle, euer Platz? Das spielt ja auch häufig noch mal eine Rolle, so in diesem dritten Drittel des Lebens. Irmgard, als wir vor kurzem telefoniert haben, hast du gesagt, du glaubst, es gibt zwei Fragen, die sich miteinander reiben. Wo finde ich meinen Platz und wo mache ich Platz? Was würdest du darauf antworten?
Ja, wo mache ich Platz? Das bezieht sich eher auf mein Engagement in der Gemeinde oder so. Ich möchte niemandem im Weg stehen, auch vor allem den Jüngeren nicht, weil ich die Erfahrung habe oder weil ich das schon immer gemacht habe. Da will ich sehr sensibel sein, dass ich Platz und Raum gebe für die andere Generation. Ich hatte auch jetzt gerade ein Frauenwochenende wieder und auf der Rückfahrt dachte ich, das war so schön. Ich konnte Steigbügelhalterin sein. Ich bin total gern Steigbügelhalterin.
Was ist das?
Für andere den Steigbügel halten, ne, beim Pferd und so, damit die draufkommen, damit die in ihr Leben, in ihre Berufung da reinkommen oder so. Das sehe ich so als mein Job. Oder früher hat man gesagt, die Gabe der Ermutigung für andere. Ne? Das geht so in die Richtung. Das schlägt mein Herz dafür. Und das lebe ich einfach auch in der Straße, weißt du. Vorhin ist mir nochmal eingefallen, die erste, die mir gegenüber begegnet ist damals, die hat gefragt, und ihr vier hier, was seid ihr denn beruflich? Habe ich gesagt, Theologen. Hat sie gesagt, ach, habt ihr nichts Gescheites gelernt? Das war so der Einstieg. Aha. Aber dann hat man schon mal einen Einstieg gehabt. Ne? Also ich probiere einfach offen zu sein. Wenn du offen bist, dann siehst du, was der kleine Fünfjährige gegenüber gerade braucht. Der kommt dann öfters durch unser Küchenfenster reingekrabbelt und ist da und zeigt mir seine neuen Schuhe oder bringt mir ein Stück Zwiebelkuchen, wo schon dreimal angedatscht ist. Und ich bedanke mich schön und wir plaudern 10 Minuten oder ich schenke ihm was zum Schuleinstieg oder unterhalte mich mit der alleinerziehenden Mama und spüre dann, was sie gerade bräuchte oder womit ich ihr was Gutes tun kann. Ich finde, wenn du wach auf die Straße rausgehst, also springt mich das einfach an. Denke ich, wo seid ihr, was braucht ihr, hier bin ich und ein bisschen was habe ich zu geben. Also mein Motto ist ja, da wo ich bin, mit dem, was ich habe, tun, was ich kann. Und das reicht. Und zwar in dem Maß, wie es für mich auch bekömmlich ist, auch mit 65 jetzt. Das hat sich verändert zu vor 10 Jahren. Tun, was ich kann. Ich kann nicht mehr so viel tun, aber das, was ich tun kann, bitte nicht weniger. Sag ich mir.
Ja.
Ihr habt vor 5 Jahren, gell? Seid ihr da eingezogen und so und hattet Vorstellungen, vermutlich, auch wenn ihr da vor allem die Haltung jetzt betont habt und so. Was habt ihr falsch gemacht eigentlich? Oder habt ihr korrigieren müssen? Oder gibt es etwas, so eine Lehre aus jetzt diesen 5 Jahren Erfahrung, wo ihr anderen sagen würdet, ja, da würdet ihr jetzt mehr drauf achten? Oder ist es einfach so, dass man dann halt Dinge wieder korrigieren muss und nochmal drüber reden muss und so. Ich seid ihr nicht so konzeptuell angefahren,
gell? Ich glaube eher das Zweite. Haben wir kürzlich auch gesagt, wir justieren immer mal wieder nach. So Feinjustierung. Ich glaube, am Grundsätzlichen hat sich nichts geändert. Wir können alle vier gut kommunizieren, das ist sicher
wichtig. Gut, das muss man auch sagen, gell?
Ja, genau, das ist sicher wichtig. Aber sonst würde ich mehr so auf Feinjustierung gehen.
Wo man die Schuhe hinstellt und so.
Ist kein Thema. Wer die Gasse kehrt, ob man da mal wechseln sollen oder so Sachen, weißt du.
Also ich habe gehofft, dass wir so mindestens einen Wandertag pro Woche, der Schwarzwald ist groß und schön und das kriegen wir einfach altersmäßig von den Knochen her, das kriegen wir nicht mehr gemeinsam hin. Das können wir uns abschminken.
Ja.
Ich selber wäre auch so ein Typ gewesen für Tagzeitengebete, aber das wäre bei uns illusorisch. Immer ist jemand gerade bei irgendwelchen Enkelkindern und ja, der Einzelne kann ja beten, wann, zu welchen Tageszeiten auch immer. Aber wir sind keine, in dem Sinn, keine Kommunität, die diesen Rahmen ausfüllen könnte. Bei uns wird viel gebetet, wir haben sehr engen Gemeindekontakt, wir nehmen unsere Verantwortung wahr, aber wir haben gemerkt, das würde nicht gehen. Das war auch dann nicht groß Thema, ja. Es gibt auch eine ganz wichtige Sache, die mir schon Jahre durch den Kopf geht, schon vor Sulzburg. Der Walter Gropius, der Architekt des Bauhauses, der hat mal geschrieben, Bauen ist die Gestaltung von Lebensvorgängen. Und die Frage, was begünstigt ein Haus, so wie es gerade ist, oder was verhindert es, was macht es eher schwer? Das ist eine richtig gute Frage. Und das Haus ist von 1796. Die kannten den Gropius noch nicht. Und jetzt mal zu gucken, wie tickt ein Haus, das zwei Wendeltreppen hat, also nicht rollstuhlgerecht ist, das zwei Wohnungen hat, keine von beiden abschließbar. Man müsste einander wenn wir jetzt Krach hätten, müssten wir mal probieren. wir müssen uns ja irgendwie auf Umwegen aus dem Weg gehen. Oder wer in den Keller will, muss das über die Bachterrasse tun, weil von innen kannst du nicht in den Keller. Das heißt, wie kann man diese Dinge als gute Gelegenheit sehen? Und Schaffis hat eine tolle Idee. Die haben einen kleinen Sessel in die Küche gestellt. Und es kann dann einfach sein, irgendjemand setzt sich dahin, guckt da was auf dem Handy rum oder so und jemand anderes putzt gerade Gemüse oder wäscht ab oder sowas. Und dann ergeben sich Sachen. Oder direkt aus dem Küchenfenster raus, fast ebenerdig, ist die asphaltierte Gasse. Da kommen Leute und die gucken bei uns rein. Und Irmi hat meistens irgendwie einen Blickfang ins Fenster gestellt und dann gucken die erstmal und lesen und dann kann man Grüß Gott sagen. Und also das ist schon
vom der Haus her war nicht zu denken. Dumm. Ja. Das finde ich interessant.
Ja, ja. Ich kannte das von einem alten Professor, der aus einem sächsischen Pfarrhaus stammte und der sagte, ein Pfarrhaus ist ein Charisma. Ein bisschen steiler Satz, aber der hat das gelebt. Ja. Und wir hatten eben auch jahrelang ein sehr offenes Pfarrhaus. Und wir merken irgendwie, dass das passt. Und das hat was. Mhm. Vielleicht haben wir irgendwann mal davon die Nase voll, aber im Augenblick sieht es noch nicht so aus.
Mhm. Finde ich auch, ja. Wir wohnen nicht nur mit unserem Körper da, sondern ich finde, hier hat unsere Seele auch ein Dach über dem Kopf. Bei uns im Haus und das wollen wir auch den Gästen zeigen. Oder wenn Leute vorbeigehen und ich habe oft das Fenster offen oder sie lesen den Spruch, der da gerade ist oder so und ich rufe immer raus, Kaffee gibt es immer bei uns. Und dann geht auch noch der Jakobsweg bei uns direkt an der Tür vorbei.
Ach was.
Das kommen interessante Gestalten. Ja. Und es passt auch irgendwie.
Ja, tatsächlich.
Vielen Dank. Einmal bis hierhin, gibt es für euch das vielleicht so als abschließende Frage, ihr habt das vorhin mal so angedeutet, und wenn es für 10 Jahre wäre, hätte es sich gelohnt. Habt ihr ein Zeitfenster, etwas, was ihr euch vorgenommen habt? Also ihr habt, als ich mit euch da die Treppen gestapft bin, meintet ihr, naja, die Treppen können, also man könnte sagen, es ist nicht altersgerecht, man könnte aber auch sagen, so viel Treppensteigen hält einen aber ziemlich mobil. Gibt es so eine Perspektive für euch? Gibt es da so eine innere Abmachung oder lasst ihr es auf euch zukommen? Wie ist das für euch?
Also für mich gibt's keine innere Abmachung. Wir sind nicht auf kurze Zeit zusammengezogen, sondern haben uns auf das Unternehmen mal eingelassen. Ich lasse es gerne entwickeln. Mhm. Wir haben keine, auch wir als Ehepaar, also wir haben keinen Plan. Mhm. Ab und zu sprechen wir auch mal drüber. Mhm. Einer von uns wird der Erste sein, der geht. Wir haben schräg gegenüber auch einen Friedhof. Auch das Thema wird nicht ausgeklammert. Ja. Das Erste, was wir im ersten Jahr gemacht haben, war beide Ehepaare, dass wir gesagt haben, Patientenverordnung, jetzt machen wir die Dinge, die unangenehm sind, aber die wir immer schon mal machen wollen. Wir ermutigen uns gegenseitig, wir suchen Gute raus und dann machen wir halt eine Flasche Rotwein dabei auf, damit man es überhaupt
verkraftet. Das habt ihr gemacht?
Ja. Ecki, Hagedons für sich und auch mit den Kindern besprochen und wir auch, weil in so Sachen wollen wir uns unterstützen.
Ja. Ja, wir haben halt alle 5 Kinder und ihre Ehepartner an einem Pfingstmontag zusammengebeten und sagen, also wer guckt nach dem Medizinischen, wer guckt nach dem Erbe, wer guckt nach dem und dem. Das haben wir festgelegt, auch wer soll uns beerdigen, welcher Text ist dran. Natürlich hat das auch etwas Bedrängendes, weil wir merken, gewisse Dinge können wir nicht im Voraus lösen.
Ja.
Und da kann manches nochmal ganz anders kommen, als wir das vordenken würden. Also wir haben, glaube ich, schon verantwortlich gedacht, was wäre, wenn und wie können wir jetzt so einen Tag nach dem anderen leben und auch fröhlich dabei sein, ohne dass wir im Detail jetzt alles regeln können. Mhm. Das wird in jedem Fall überraschend sein. Ob wir dem standhalten können, wissen wir nicht. Auf der anderen Seite sind wir von unseren Familien, von unseren Freunden, von der Gemeinde her, da ist vieles da, was uns hält. Und das sind wir eigentlich so wie Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen, als Kinder fromm und fröhlich sein. Das wäre so ein bisschen die Perspektive, die wir durchhalten möchten.
Ja, und davon spürt man bei euch wirklich schön. Auch etwas, wenn man zu Gast ist. Wer also in Sulzburg mal vorbeikommt und an einem offenen Fenster so etwas dort sieht, kriegt bestimmt eine Einladung zu einem Café. Wir kommen in die Zielgerade. René, wenn du dir das jetzt so nochmal so an deinem inneren Auge so vorüberziehen lässt, was ist das, was du mitnimmst aus unserem Gespräch?
Es gibt so ein paar Herausforderungen natürlich, wo man innerlich aufmerksam sein muss, was in einem eigenen Herzen passiert, bevor man wahrscheinlich ins Gespräch kommt über Dinge, die schwierig würden. Diese konsequente Haltung, die du Irmgard so angesprochen hast, also dass man das Andersartige einfach so irgendwie innerlich ablehnt. Das fängt ja dann eben ganz leise an wahrscheinlich, wenn die Dinge dann schwierig werden. Oder dass ihr jetzt so eigentlich so konsequent und hart am Anfang diese letzten Dinge miteinander geklärt hat, dass eigentlich der Weg bis dahin ist es ein Weg, den kann man finden. Aber wenn die letzten Fragen nicht geklärt sind, dann könnte das sau schwierig werden. Also das hat mich jetzt doch gerade ziemlich beeindruckt, dass ihr das so konsequent gemacht habt.
Ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, ist am Sonntag bei euch zu Gast zu sein und zu merken, dass dieses Miteinander und dieses Haus etwas atmet und etwas widerspiegelt von der je eigenen Persönlichkeit. Und auch zu merken, diese Offenheit, und ich merke, das ist etwas, was mich selber sehr stark herausfordern würde, nochmal neu irgendwo anzufangen und mich komplett auf alles neu einzulassen. Das macht sich vielleicht mit 25 leichter als mit 65, aber ich merke, euer Beispiel hat mich da tatsächlich sehr, sehr ermutigt. Deshalb sagen wir ganz herzlichen Dank, Irmgard Schaffenberger und Eckhard Hagedorn.
Sehr gerne.
Danke, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Und an euch, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können auch gerne einen Kontakt vermitteln, wenn man sagt, Mensch, ich hätte da mal eine Rückfrage. Ich würde da gerne mal hören, wie habt ihr das denn gemacht? Und gerne noch einmal schauen, um zu schauen, ist so ein Experiment Alters-WG oder waren wir wahnsinnig, so etwas zu wagen? Vielleicht tatsächlich auch etwas für euch. Danke fürs Zuhören und ciao miteinander.
Tschüss. Das war Vorwärtsleben, der Podcast für Babyboomer. Wir freuen uns über Rückmeldungen, weitere Gedanken, Fragen und Inspiration. Über www.vorwärtsleben.com kannst du mit uns in Kontakt treten. Dort findest du auch die weiteren Folgen. Abonniere gerne unseren Podcast und wenn er dir gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter.